Ihr hört den Megapixel Fotopodcast. Herzlich willkommen zur 58. Ausgabe des Megapixel Fotopodcasts. Mein Name ist Rainer, heute am Sonntag, dem 24.03.2019. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, konntet fotografieren gehen. Heute geht es um das Thema Belichtungsmessung und Belichtungssteuerung in eurer Kamera. Jeder von uns kennt das, man sieht ein Motiv, fotografiert es, es sah auf einem Kameradisplay noch ganz gut aus und zu Hause am PC merken wir, oh, das ist doch ein bisschen überbelichtet, unterbelichtet oder es fehlt Zeichnung und ich kann es nicht so weit korrigieren, dass es gut aussieht. Das hat bestimmte Gründe, auf die ich heute mal eingehen will. Und eine der Voraussetzungen, um das ganze Thema mal aufzuarbeiten und zu verstehen, sind wir selbst, nämlich unser Auge. Unser Auge hat die Fähigkeit, ungefähr 16 bis 20 Blendenstufen Helligkeitsunterschied zu erfassen. In dunklen Bereichen sehen wir noch Zeichnung, in ganz hellen Bereichen, zum Beispiel bei Wolken, die ein bisschen Struktur haben, sehen wir es auch noch. Das können wir tun. Die Grenzen sind nur da, wo wir das Licht anmachen müssen in dunklen Bereichen, weil wir echt nichts mehr sehen. Und in hellen Bereichen da, wo wir eine Sonnenbrille aufziehen müssen, weil es einfach überstrahlt. 16 bis 20 Blendenstufen, je nachdem wie gut eure Sehfähigkeit ist, die lässt mit dem Alter in der Regel nach. Die Kamera kann das leider nicht. Die Kamera sieht auch nicht, was ihr eigentlich fotografieren wollt. Die Kamera selbst hat, wie am Beispiel meiner EOS M50, nur 11,5 Blendenstufen Eingangsdynamik. Das heißt, vom dunkelsten Signal bis zum hellsten Signal, das der Sensor erfasst, sind es 11,5 Blendenstufen. Und hier gibt es zwei Begriffe, die ich definieren möchte. Zum einen der Kontrastumfang. Der Kontrastumfang ist das, was das Auge sieht, nämlich auch die dunkelste und die hellste Stufe, die das Auge noch wahrnehmen kann und die feinen Abstufungen zwischendrin. Und der Dynamikumfang der Kamera selbst ist die Fähigkeit, dieses abzubilden auf dem Sensor. Und wie ich schon sagte, die Kamera ist dort weit schlechter, als wir mit dem menschlichen Auge sind. Und das hat halt zur Folge manchmal, dass man im Prinzip ein Motiv fotografiert. Es sieht auf dem Kameradisplay noch einigermaßen aus, ist ja auch relativ klein, kann man nicht so beurteilen. Und zu Hause stellt man fest, das war es wohl nicht. Die Kamera kann eben nicht so viel Zeichnung, nicht so viel feine Abstufung darstellen wie unser Auge. So, und wie kann man dem beikommen? Was kann man da tun? Darum soll es im Wesentlichen gehen. Aber vorab gehen wir nochmal ein paar Grundbegriffe durch, die wichtig sind. Neben dem Kontrast und der Eingangsdynamik spielt natürlich die Zeit, die Belichtungszeit, die Blende und die ISO-Einstellung der Kamera bei der Belichtungssteuerung eine Rolle. Und wenn wir schon über die Hardware der Kamera reden, darf man nicht vergessen, die Kamera selbst, wenn ihr auf dem Display was angezeigt bekommt, das Display zeigt euch nur das JPEG-Bild an. Ebenso das Histogramm, was ihr einblendet, zeigt euch nur das JPEG an, also die Auswertung aus dem JPEG. Und da ist wichtig zu wissen, JPEG selbst haben nur 8 Blendenstufen Dynamikumfang, nie mehr. Das ist die JPEG-Spezifikation, es werden nur 8 Blendenstufen dargestellt. Das heißt, das JPEG, was ihr euch anguckt, auf dem Monitor zu Hause oder auf dem Kameradisplay, zeigt euch nicht die ganze Wahrheit. Deswegen schon mal der erste Tipp, wenn ihr fotografieren geht, wo irgendwo schwummrige Motivsituationen sind, was die Belichtung angeht, es ist entweder sehr hell oder sehr dunkel oder ein gemischtes Licht. Das heißt, ihr habt sehr viel dunkle Aspekte drin und sehr viel helle Aspekte. Nehmt das RAW-Format zumindest parallel, denn dort habt ihr noch ein bisschen Puffer nachher, um die Belichtung auszutarieren. Das geht im JPEG-Bereich nicht mehr. Ihr könnt zum Beispiel im JPEG auch bewusst unterbelichten und zieht das Bild nachher hoch, bedeutet aber, dass die dunklen Bereiche ein bisschen rauschen werden. Damit muss man ein bisschen experimentieren, das geht natürlich, ist aber nicht das Optimum. Ich plädiere immer hierfür, in der Praxis parallel zumindest im RAW-Format mit aufzuzeichnen, weil ihr da einfach eine höhere Dynamik abbilden könnt. Noch ein Hinweis zum Histogramm. Auch wenn es nur 8 Blendenstufen im JPEG darstellt, ist es aber so, dass es trotzdem einen guten Überblick gibt über die Helligkeitsverteilung im Gesamtbild. Ich habe immer das Histogramm eingeblendet, sowohl im Sucher, was meine Kameras erlauben, im elektronischen Sucher, wie auch hinten auf dem Display, wenn ich mit Display fotografiere, weil es mich einfach vor den Fallen hütet, nämlich ganz links, wo die dunklen Bereiche sind, dass dieses Signal nicht den Rand berührt, weil dann nur noch schwarz ist und eigentlich gar kein Signal, keine kein Kontrast mehr da ist. Und auf der rechten Seite, wo es richtig hell ist, auch nicht, weil dann hätten wir ein gleißendes Weiß, dass das auch weg ist. Es gibt natürlich so Mischsituationen, die sind immer kritisch. Wenn man jetzt Brautpaare fotografiert, die Frau hat ein strahlend weißes Hochzeitskleid an, der Mann einen schwarzen Anzug. Dort habt ihr Weiß, da habt ihr Schwarz. Da ist natürlich fast jedes Motivprogramm ein bisschen überfordert. Und auch das Histogramm wird es so darstellen. Da muss man ein bisschen experimentieren und mit ein bisschen Erfahrung arbeiten. Das sind die Grenzen dessen, was da geht. Aber gehen wir mal ins Detail und gucken uns mal an, wie eigentlich der Gesamtprozess funktioniert. Wichtig ist, die Kamera misst die Belichtung am Objekt, das ihr fotografieren wollt. Das heißt, wird das Signal, was durch die Linse auf den Sensor fällt, das nennt man diese Methode TTL, Through the Lens, Messmethode für die Belichtung. Und was passiert da? Die Kamera selbst hat einen Referenzwert gespeichert. Die sagt, okay, das Motiv selbst, das ihr da anvisiert, reflektiert 18% des Lichtes in der Umgebung. Und daraufhin basiert praktisch die Belichtungssteuerung nachher, die die Kamera einstellt, um euch das Bild dann aufzunehmen und darzustellen. Das kann der Wahrheit entsprechen, wie ihr das Motiv seht, das muss aber nicht der Wahrheit entsprechen und das muss vor allem nicht dem entsprechen, wie ihr gerne das Bild belichtet bekommen habt. Insofern muss man immer aufpassen. Dieser Wert hat sich als relativ gut erwiesen, aber trotzdem ist ein Eingriff in die Belichtungssteuerung oftmals nötig. Es gibt mehrere verschiedene Belichtungsmodi, auf die ich jetzt eingehen will. Wichtig ist hier bei den Motivprogrammen, das heißt, ihr habt Landschaftsprogramm oder aber andere Programme, Porträtprogramm, ist eine manuelle Steuerung der Belichtung so einfach nicht mehr möglich. Die meisten Motivprogramme erlauben es nicht, sondern da ist die Belichtungsmethode eingestellt. Heutige Kameras haben in der Regel 4 Messmethoden für die Belichtung. Das ist die Matrixmessung oder auch Mehrfeldmessung genannt. Das ist die Selektivmessung, die Spotmessung und die mittenbetonte Integralmessung. Allen gemeinsam, wie ich schon gesagt habe, ist, dass im Prinzip der Sensor ausgelesen wird und die Helligkeit der Sensoranteile des Bildes, das er erfasst, dort gewichtet wird. Und dann wird im Prinzip geguckt, wie muss ich die Belichtung steuern, damit ich das abbilden kann. Dazu muss man wissen, der Sensor selbst ist bei den meisten Kameras aufgeteilt in 3 Bereiche. Es gibt grüne, rote und blaue Pixel, wobei die grünen ungefähr die Hälfte des kompletten Sensors ausmachen, die roten und die blauen dann die anderen beiden Drittel. Und die Helligkeit wird auch dementsprechend gewichtet, nämlich die Grünanteile, die erfasst werden, heller oder werden mehr gewichtet als rot und blau. Könnt ihr ausprobieren, wenn ihr eine Wiese habt mit grünem Gras. Also recht grüner Hintergrund oder, keine Ahnung, Pflanzengrüne im Hintergrund und dann jemand davor stellt, der einen dunklen Anzug trägt, dann wird die Kamera je nach Messmethode immer diesen Grünanteil gewichten und wird dann die Person mit dem dunklen Anzug oder den dunklen Klamotten im Vordergrund immer etwas zu dunkel darstellen, sodass dort keine Zeichnung mehr erkennbar ist. Das heißt, die Person ist unterbelichtet und der Hintergrund wäre dann im besten Falle exakt belichtet. Ein Phänomen, das man ja oft sieht. Und dafür ist im Prinzip die Messmethode in der Kamera verantwortlich. Ist natürlich spannend zu sagen, okay, welche nehme ich denn dann? Ich habe ja mehrere, wie ich eben gesagt habe. Gehen wir erstmal die einzelnen Messmethoden durch. Kommen wir zuerst zur Mehrfeldmessung oder Matrixmessung. Das ist wohl die leistungsfähige Messmethode, die es gibt. Und die geht über fast den gesamten Sensor. Dort gibt es Messfelder, die verteilt sind über den Sensor. Und die bewerten die Lichtsituation, auch komplexe Lichtsituationen. Und machen auch eine Kombination mit dem Autofokus. Auf dem Sensor sind ja auch bestimmte Autofokuspunkte versammelt. Und die Kameraelektronik geht davon aus, da wo der Autofokus aktiv ist, dort ist auch das Motiv. Und dort wird auch die Belichtung, die an diesem Teil des Sensors anliegt, nämlich da wo das Motiv ist, bei einem Porträt, zum Beispiel das Gesicht, ist dort ein bisschen wichtiger und gewichtet es auch stärker, bis zu 1,5 Blendenstufen in der Regel wird dort stärker gewichtet bei diesen fokussierten Bildanteilen als beim Rest des Bildes. Die Matrixmessung selbst oder Mehrfeldmessung funktioniert relativ gut, funktioniert aber auch nur dann gut, wenn ich ein recht eindeutiges oder ein recht ausgewogenes Bild eh schon aufnehmen will, was den Kontrastumfang angeht. Funktioniert weniger gut, wenn ich wirklich stark polarisierende Unterschiede habe, sehr helle und sehr dunkle Teile, die auch ungleich über das Bild verteilt sind. Zudem werden da noch die Helligkeitswerte der Farbhelligkeiten berücksichtigt. Wie ich eben sagte, es gibt rote, grüne und blaue Pixel. Man nimmt dann praktisch an, okay, diese unterschiedlichen Farben haben auch unterschiedliche Helligkeiten. Das wird auch nochmal zusammengewürfelt, zusammen mit der Autofokuseinstellung. Und da kommt man zu recht guten Werten. Das ist auch die Einstellung, die bei den Kameras meistens eingestellt ist und die ich auch im Standard immer angeschaltet habe. Das heißt, die Matrixmessung ist bei mir eigentlich als Standard immer drin. Und da gucke ich erstmal, was macht die Kamera, wenn ich ein Testbild schieße oder wenn ich mal aufs Display gucke, auf das Histogramm, was sagt mir die Kamera an Werten. Wo diese Messmethode immer zum Einsatz kommen sollte, das ist bei bewegten Motiven, da solltet ihr sie immer einschalten. Also wenn ihr irgendwo fahrende, bewegende Objekte fotografiert, ist die Matrixmessung die Messmethode, die dem noch am nächsten kommt und am schnellsten, am genauesten die Belichtung ermitteln kann. Alle anderen Belichtungsmethoden funktionieren hier in der Regel nicht so gut. Nachteil der Methode ist, ihr könnt den Schwerpunkt, den die Kamera selbst setzt, bei der Belichtung nicht selbst setzen. Das heißt, ihr könnt die Bildbereiche, wo ihr sagt, die ein bisschen jetzt besser belichten oder anders belichten, das könnt ihr nicht wählen. Die Kamera macht das vollautomatisch selbst. Aber so ist es nun mal. Dafür liefert sie im Standard recht gute Ergebnisse. Neben der Matrixmessung gibt es noch die Selektivmessung. Die macht praktisch Folgendes. Die nimmt eine etwas größere Fläche im Bild, ungefähr 10% des Sucherfeldes, und gewichtet diese 10% für die Belichtung. Gibt andere Bereiche, die dunkler und heller sein mögen, die werden nicht berücksichtigt. Das ist praktisch ein Kreis, der sich zwischen den äußeren Autofokusfeldern befindet. Und dort in diesen 10% des Gesamtbildes wird die Belichtung gemessen. Selektivmessungen kann man dann nutzen, wenn man das Motiv in diesem Kreis hat, in diesen 10%. Und dann auch sagt, nur die will ich richtig belichten und alle anderen Bestandteile des Bildes ist mir das relativ egal, sondern nur das soll richtig belichtet werden. Ob jetzt wesentlich hellere oder dunklere Partien im Restbild sind, hat auf die Belichtungsmessung selbst keinen Einfluss. Anwenden kann man das, wenn man extreme Gegenlichtsituationen hat oder Reflexionen im Hintergrund. Man will praktisch ein Porträt fotografieren und die porträtierte Person im Hintergrund ist es sehr hell oder es ist wie bei einem Konzert, sind Lampen da und dann macht man praktisch die Selektivmessung und der Kopf ist in der Mitte. Genau in diesem Selektivfeld wird richtig belichtet in der Regel und man macht das Bild und die restlichen Bildbestandteile sind möglicherweise überstrahlt oder zu dunkel, aber darauf kommt es dann nicht an, das muss man halt ausprobieren. Kommen wir zur Spotmessung. Die ist ähnlich wie die Selektivmessung, nur ist der Bereich, der hier gemessen wird, mit dem geregelt wird, noch kleiner als bei der Selektivmessung. Da haben wir ja gesagt 10%, bei der Spotmessung ist es wirklich nur ein kleiner Punkt. Es ist nur ein ganz kleiner Bereich in der Mitte des Bildes, das genutzt wird, um das Objekt zu messen und exakt zu belichten. Dort kann man noch genauer arbeiten, hat aber halt den Nachteil, dass alle anderen Bildbereiche gar nicht erfasst werden. Also bei der Spotmessung sagt man so 2-3% der Sucherfläche werden erfasst und die werden auch für die Belichtung rangezogen. Das ist natürlich eine sehr extreme Form der Messung, hat aber auch Vorteile. Ich habe das schon mal gemacht, nämlich in der Kirche, wo ich das verfügbare Licht nutzen wollte. Dort ist über ein Fenster, über ein Buntglasfenster, ein Lichtstrahl eingefallen auf eine Heiligenfigur, nämlich genau auf das Gesicht. Und ich wollte einfach nur diesen Strahl und dieses Gesicht richtig erfassen, habe verschiedene Messmethoden durchprobiert und bin bei der Spotmessung hängen geblieben. Und dort hat mir die Spotmessung auf das Gesicht die richtige Belichtung geliefert, um diesen Strahl und dieses Gesicht exakt zu belichten und den Rest ein bisschen außen vor zu lassen. Das hat funktioniert. Das sind solche Beispiele, an denen die Spotmessung gut funktioniert. Also in der Regel immer dann, wenn ich genau auf ein Gesicht oder auf einen Punkt fokussieren will und auch dort die Belichtung messen will und richtig haben will, wenn ich jetzt Personen porträtiere irgendwo, dann kommt das zum Einsatz. Ist auch eine Methode, die nicht oft zum Einsatz kommt, aber unter Profis sehr verbreitet ist. Und die letzte Messmethode ist die mittenbetonte Messung. Das ist eigentlich eine Integralmessung. Dort wird nur das mittlere Feld der Kamera ein bisschen stärker in die Messung mit einbezogen. Also das gesamte Bild wird bemessen, das stimmt schon. Aber das mittlere, der mittlere Teil der Kamera wird etwas stärker gewichtet. Und dadurch hat man eine, ja, wenn das Motiv in der Mitte ist, eine etwas bessere Betonung auf der Zeichnung im Motiv. Und der Rest wird zwar auch noch betrachtet, aber ein bisschen außen vor gelassen. Also immer dann, wenn euer Motiv in der Bildmitte ist und ihr das richtig belichten wollt, dann wäre die mittenbetonte Messung eigentlich das Richtige. Jetzt stellt sich noch die Frage, welche Methode nehme ich denn jetzt standardmäßig und wann wende ich welche Methode denn konkret an? Ein paar Beispiele habe ich ja eben schon benannt. Bei mir ist die Matrixmessung immer eingestellt und je nach Motivlage schalte ich zwischen den einzelnen Methoden durch und probiere die aus. Das ist die einzige Empfehlung, die man da geben kann. Bei Motiven, die relativ hohe Kontrastunterschiede aufweisen Und das ist immer so, zum Beispiel, wenn es ins Zwielicht geht, wenn man in der Dämmerung fotografieren will, wenn man die Skyline irgendwo fotografieren will, zur blauen Stunde, und dann empfiehlt sich, eine HDR-Aufnahme zu machen. Viele Kameras haben heute HDR-Programme, meine EOS M50 auch, die hat mehrere HDR-Programme, also High Dynamic Range, wo der Dynamikumfang erweitert wird, indem praktisch bei gleicher Blende mehrere Bilder aufgenommen werden, die verschiedene Belichtungszeiten haben. Und die werden in der Kamera zusammengerechnet, sodass ein resultierendes Bild entsteht, das noch Zeichnungen im Dunkeln hat und im Hellen und auch den Rest richtig belichtet. Das kann man auch ein bisschen steuern nachher, wenn man das manuell macht über Programme am PC. Und diese HDR-Bilder sehen, wenn sie geschickt montiert sind, sehr gut aus und kommen dem menschlichen Auge näher. Da gibt es aber auch ein paar Negativbeispiele. Bei manchen HDR-Bildern sehen die einfach zu künstlich aus und man sieht, aha, da ist ein bisschen übertrieben worden, bin ich persönlich kein Fan von. Ich mag es, wenn HDR-Bilder dem natürlichen Eindruck des Auges, wo man denkt, okay, das könnte so gewesen sein, am nächsten kommt, aber nicht überzeichnet sind, dass wirklich noch Details in Ecken sind, die man auch mit dem menschlichen Auge eigentlich fast gar nicht mehr erfassen kann. Das wirkt ein bisschen unnatürlich. Aber hier, wenn ihr hohe Kontrastunterschiede habt und solche Lichtbedingungen an HDR Programm einzustellen, zu nutzen, ist bestimmt nicht schlecht. Dadurch, dass dort mehrere Bilder gemacht werden und verrechnet werden, sollte man diese mit Stativ anfertigen, weil ich glaube, aus der Hand wird es ein bisschen problematisch. Zusammengefasst, am Ende der Betrachtung kann man sagen, was man jetzt wirklich in der Praxis beachten sollte, ist das, was ich eingangs sagte, verlasst euch nicht auf das Display der Kamera und auf das Histogramm, das liefert euch gute Ergebnisse, aber das sollte nur ein Indikator sein. Wichtig ist, dass ihr bei der Kamera euch eine Methode überlegt, wie ihr die Modi schnell umschalten könnt, um zwischen verschiedenen Methoden zu wechseln, um euch das Bild und das Histogramm begutachten zu können. Und da könnt ihr auch die Tasten selbst programmieren, um zwischen den Modis umzuschalten. Das ist der eine Punkt, also Kamera kennenlernen und Erfahrung mit den Modi sammeln. Der zweite Punkt ist im RAW-Format fotografieren. Da habt ihr wesentlich mehr Puffer noch und Möglichkeiten, die Belichtung nachträglich zu steuern, weil wie gesagt, JPEG nur 8 Blendenstufen Dynamikumfang reicht mitunter nicht aus. Dann ist natürlich so, ihr müsst die verschiedenen Modi bei euch testen. Wenn ihr verschiedene Kameras habt, solltet ihr auch bei den verschiedenen Kameras testen, weil nicht alle Modi bei jeder Kamera gleich gut funktionieren. Jeder Hersteller hat da seine eigene Logik noch ein bisschen implementiert, seine eigene Software und prägt das jeweils eigen aus. Es gibt zwei Dinge bei Kameras, die euch helfen könnten. Das ist zum einen das HDR-Programm oder die HDR-Modi der Kamera, die ein bisschen mehr für Dynamik sorgen. Und zum anderen gibt es ein Bracketing-Programm bei den meisten Kameras, das heißt eine Belichtungsreihe, die man macht. Ähnlich wie das HDR wird dann einfach nur ein paar Bilder gemacht. Ihr könnt manchmal die Blendenstufen eingeben oder die, wenn ihr eine Blendenreihe macht oder eine Belichtungszeitenreihe, könnt ihr eingeben, mit welchen Abständen dort die Bilder angefertigt werden und könnt euch die nachher angucken und das Beste rausnehmen. Bei solchen Reihenaufnahmen braucht man halt ein Stativ im Wesentlichen oder einen festen Untergrund, bewegt die Kamera nicht, dass es immer gleich bleibt. Das sind so die Ergebnisse aus meiner Betrachtung. Ich werde auf jeden Fall beim Fotografieren neben dem Thema Autofokus, weil ich schon mal behandelt habe, auch das Thema Belichtungssteuerung, die verschiedenen Methoden besser jetzt im Auge behalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mal darauf achten, wenn ich umschalte, welche Ergebnisse bekomme ich denn? Und halt auch mal richtig hinsehen und zu sagen, okay, wie ist denn das? Dunkler Motivkontrast, hoher Motivkontrast? Wie sind denn die Farben? Dominiert das Grün, was passiert da und welche Methode kommt dann zum Einsatz? Und ich schreibe mir das auch auf, damit ich es nicht vergesse, weil wie so oft lernt man was beim Fotografieren und sagt, oh, muss ich mir merken. Und dann im Endeffekt vergisst man es wieder, bis man wieder beim nächsten Mal in die gleiche Falle läuft. Wenn gar nichts weiter hilft und das Bild irgendwie immer schräg aussieht, hilft euch nur noch manuell zu belichten, in den manuellen Modus zu gehen und das selber zu tun. Das ist der abschließende Tipp, das ist allerdings sehr zeitaufwendig, kann sich mitunter lohnen und man wird mit viel Erfahrung belohnt. Aber generell ist die Auseinandersetzung mit dem Belichtungsmodi eurer Kamera, mit dem Hintergrund, den ich eben erwähnt habe, eigentlich das Wichtigste. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, auch nochmal ins Manual meiner Kamera zu gucken, respektive in die Doku, die ja heutzutage nur noch online verteilt wird, reinzugucken, wie die Belichtungsmodi dort in der jeweiligen Kamera funktionieren, wie man sie einstellen kann und wann sie die besten Ergebnisse liefern, das Ganze aufschreiben und nachher auch anwenden. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und war nicht allzu langweilig für euch. Ich wünsche euch eine gute Woche. Nächste Woche soll es ein bisschen kühler werden, aber dann kommt auch die Zeitumstellung. Das heißt, wenn man abends von der Arbeit rauskommt, ist es immer noch ein bisschen heller. Und ich hoffe, das können wir nutzen zum Fotografieren. Geht raus und fotografiert. Ich wünsche euch, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche Sonntag um 19 Uhr. Bis dann.